Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, Teil 2, die Walküre, wird aufgeführt in der Kölner Philharmonie mit dem Dresdner Festspielorchester, Concerto Köln, hochrangigen Sängern und Kent Nagano. Aus diesem Anlass ein neuer Podcast, zu dem sie Christoph Ratz herzlich willkommen heißt. Man könnte sagen, die Umzugswagen sind inzwischen davongefahren. Denn am Ende von Rheingold konnte nach einigen Querelen die neue Götterburg bezogen werden, Walhall. Und jetzt? Während das Rheingold noch in einer archaischen Welt angesiedelt ist, bevölkert von Göttern, von Nixen, Riesen und Zwergen, realisiert sich in der Walküre Wagners Vorstellung von einem neuen Menschen, der alle jene Probleme lösen soll, die im Rheingold durch die Verletzung grundlegender gesellschaftlicher Regeln überhaupt erst entstanden sind. Und dieser Wandel geht dann auch mit einer musikalischen Evolution einher. Noch bevor sich der Vorhang öffnet, beginnt das Orchestervorspiel der Walküre, stürmisch, wie es bei Wagner heißt, was ein Indiz für große Oper ist, wie man sie aus dem 19. Jahrhundert her kennt. Und was passiert inhaltlich in der Walküre? Es handelt sich um Inzest und Ehebruch. Man ist begeistert. Auf diesen kurzen Nenner hat Humorist Loriot einmal das Geschehen im ersten Akt der Walküre gebracht. Jetzt geht's auch erst richtig los. Rheingold hat Wagner ja extra mit dem Begriff Vorabend versehen und über der Walküre steht der Begriff erster Tag. Und dieser Tag beginnt mit dem Besuch eines Mannes, bei einer Frau, die beide zunächst nicht voneinander wissen, dass sie Geschwister sind. Zwillinge sogar, und sie sind die sogenannten Welsungen, also Kinder von Welse. Das ist der Deckname von Wotan, der mal ein ausgiebiges Techtelmechtel mit einer Menschenfrau hatte. Und was dabei herausgekommen ist, sind eben Siegmund, der hier zunächst unter anderem Namen, nämlich Wewald, auftaucht, und Sieglinde, die einander jetzt begegnen, ohne zunächst voneinander zu wissen. Und da ist noch ein Dritter im Bunde, wie es in der Oper immer gut funktioniert. Sieglindes Gatte, und der heißt Hunding. Der kommt nun nach Hause, sieht die beiden zusammen und muss aber nach altem Brauch dem Besucher Gastrecht gewähren. Wider Willen natürlich, denn geheuer ist ihm dieser fremde Mann nicht. Größer könnten die Unterschiede nicht sein. Der eine singt tief, der andere ist ein Tenor. Hunding legt sich aber erst einmal schlafen, gestärkt durch Sieglindes Schlaftrunk, und überlässt Sieglinde und Siegmund ihrem Schicksal. Und Siegmund beginnt prompt, von einem Schwert zu erzählen, das ihm einst der Vater verheißen hat. Siegmund ruft lauthals nach seinem Vater Welse, der ja eigentlich Wotan ist. Das ist die vielleicht berühmteste Protzstelle in der ganzen Ringtetralogie. Wer singt hier am kraftvollsten und am längsten und vielleicht noch am lautesten? Rekordhalter in der Aufnahmegeschichte ist der dänische Tenor Lauritz Melchior. Er hat es auf legendäre 17 Sekunden gebracht. 1940 war das an der Met und Sie konnten es gerade hören. Da sieht man mal, was der Ton Gess so alles auslösen kann. Es muss in der Oper einfach nicht immer nur das hohe C sein. Da ist nun dieses Schwert, Notung heißt es, das zu einem Bild für Stärke und Freiheit wird. Bei Wagner eines der grundlegenden Themen. Wenig später folgt schon das nächste Highlight und wieder ist es Siegmund vorbehalten.
Winde, Stürme wichen im Sonnenmond, in mildem Lichte leuchtet der Lenz. Auf Linden lüften leicht und lieblich ich wunder, webend er sich wiegt.
Siegmund ist verzückt. Mehrere Minuten singt er am Stück. Das ist ja selten bei Wagner. Er hat ja die klassische Arie aus seinem Gesamtkunstwerk verbannt. Spötter haben behauptet, das sei nun die einzige Melodie in der über vierstündigen Oper. Na, stimmt natürlich so nicht, aber Wagner setzt eben statt auf Arien auf die sogenannte unendliche Melodie. Nun kann man Wagner nicht unterstellen, dass er regelmäßig sein eigenes Leben im Werk abbildet. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dieser erste Aufzug wäre mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht so schwärmerisch gelungen, wenn es da nicht Mathilde Wesendonck gegeben hätte, die er kennengelernt hat und zu der Wagner entflammt ist. Eines der weiteren Produkte war ja Tristan und Isolde. Unabhängig von den musikalischen Beziehungen geschieht jetzt auf der Bühne zweierlei. Da sind also zunächst Sieglinde und Siegmund und sie weist den Siegmund nun tatsächlich auf ein Schwert hin, das im Stamm der Esche klemmt und das demjenigen versprochen ist, der in der Lage ist, es herauszuziehen. Für Siegmund, einen echten Helden, kein Problem. Und das Zweite ist, die Geschwister erkennen nun einander, verfallen zu und ineinander in glühender Liebe. Und das Ergebnis dieser Liebesnacht trägt später den Namen Siegfried. Damit ist der erste Akt zu Ende und schauen wir jetzt mit ein bisschen mehr Distanz auf diesen Akt. Anders als noch im Rheingold agieren die Figuren im ersten Akt der Walküre nicht nach göttlichem Maß, sondern aus menschlichen Instinkten. Siegmund, dieser jugendlich kraftvolle, dieser schöne, strahlende Held, ist Wagners früheste Verkörperung des neuen, wahren Menschen, von dem ich eingangs gesprochen habe. Und dieser neue Mensch strotzt nun einerseits vor Kraft, andererseits wird er durch die gelebte Geschwisterliebe mit Sieglinde letztlich auch schuldig. Und das gilt wiederum auch für Sieglinde, deren Zuneigung anfangs aus Mitleid gewachsen ist, sich dann aber in glühende Liebe verwandelt. Und damit sind wir beim zweiten Akt und wieder zurück in göttlichen Sphären. Wotan, er knabbert immer noch daran, dass er irgendwie ja noch in den Besitz des mächtigen Rings kommen möchte. Doch der ist nun mal fest im Portfolio von Fafner, dem Riesen. Und Wotan sind per Vertrag die Hände gebunden, also sucht er einen Verbündeten. Und das soll sein, richtig, Siegmund. Und damit sind wir mittendrin im Kosmos der wichtigsten Wagnerschen Themen. Also, Verträge. Was sind sie wert? Wie kann man sie lösen? Wie kann man sie einhalten oder hintenrum torpedieren? Dann die göttliche Ordnung. Eigentlich müsste Wotan dem Siegmund eine Lehre erteilen, wegen seiner Liebesnacht mit Sieglinde, weil das letztlich der göttlichen Ordnung widerspricht. Und damit sind wir beim nächsten Thema, dem Thema Schuld. Wer muss nun für welche Tat sühnen oder sich zumindest dazu bekennen? Und wieder sind wir beim nächsten Thema, das Thema Treue. Siegmund hängt nun an Sieglinde, einerseits Schwester, andererseits Geliebte. Und das wiederum imponiert Brünnhilde, die im zweiten Akt auf den Plan tritt. Mit etwas undeutlichen Lauten zunächst. Hoyotoho, hoyotoho, hayaha, hayaha. Brünnhilde schlägt sich später auf Siegfrieds Seite. Also da dämmert Unheil. Und Wagner vertont die sogenannte Todesverkündigung. Nur Todgeweihten taugt mein Anblick, singt Brünnhilde. Wer mich erschaut, der scheidet vom Lebenslicht. Nach so viel Ankündigung dauert es nicht lange und die Sache läuft dann aus dem Ruder. Wotan zerschlägt mit seinem Speer das tolle Schwert von Siegmund und anschließend auch den stolzen Besitzer. Brünnhilde macht sich schließlich mit Sieglinde vom Acker. Eines ist inzwischen klar geworden. Richard Wagners Ideen von der Zukunftsmusik, wie er es genannt hat, von der Leitmotivtechnik, vom Gesamtkunstwerk, diese Ideen haben sich jetzt immer mehr verfeinert. Endlich entsteht aus dem Zusammenhang von Sprache und Musik, von Gestik und Bühnenbild, von Raum und Klang, eine künstlerische Einheit, die sich im Ring jetzt mehr und mehr Bahn bricht. Schauen wir kurz auf Wagners künstlerische Entwicklung. Nach den eher zufälligen, aber vom Komponisten als schicksalhaft empfundenen Begegnungen mit Stoffen wie Fliegende Holländer, Tannhäuser, Lohengrin, entwickelt Wagner jetzt im Ring seinen eigenen Weltmythos. Genährt übrigens aus verschiedenen Quellen, die er zu einer eigenen Collage zunächst in der Dichtung, dann in der Musik zusammengefügt hat. Im zweiten Akt zeigt sich dann, dass Wotans Plan neuer Helden, die seinem Geschlecht, dem Geschlecht der Welsungen angehören, hier schon mal kräftig in Frage gestellt wird. Der dritte Akt beginnt mit der bekanntesten Stelle aus dem ganzen Ringzyklus. Es ist das Töchtertreffen auf einem Felsen. Alle weiblichen Kinder Wotans sind hier versammelt. Es ist der Ritt der Walküren. In diesem dritten Akt steht dann der Zoff zwischen Vater Wotan und seiner rebellischen Tochter Brünnhilde im Fokus. Wotan macht ihr mal klar, dass sie einfach nicht mehr zum Kreis der göttlichen Walküren gehören darf. Sie ist jetzt nicht mehr göttlich, sondern nur noch Mensch, weil sie sich dem göttlichen Willen widersetzt hat. Und sie soll, so Wotans Plan, den erstbesten Mann heiraten, der sich aus einem tiefen Schlaf weckt. Das erinnert ein bisschen an das Märchen von Dornröschen. Und das ist sicher kein Zufall, denn Wagner kannte die Grimmschen Märchen sehr genau. Im Siegfried beispielsweise wird das Motiv vom Fürchtenlehren eine ganz entscheidende Rolle spielen. Der dritte Akt der Walküre bewegt sich zwischen Abschied und Aufbruch, zwischen Entsagung und Verbannung und er ist eben durchgehend geprägt von diesem Vater-Tochter-Konflikt. Wotan gibt sich unduldsam und sie fleht. Wenn sie schon in einen Schlaf versinken müsse, dann wolle sie, Brünnhilde, wenigstens einen Schutzschirm. Ein Feuer möge den Berg umgeben, das nur der furchtloseste aller Helden durchdringen kann. Also keine Dornen wie im Märchen, sondern ein Feuerring. Wotan ist von Brünnhildes, ja im wahrsten Sinne des Wortes, flammendem Appell tief bewegt. Er ahnt, dass es diesen Helden, der den Feuerring irgendwann mal durchschreiten wird, tatsächlich geben wird. Wotan lässt also das Feuer entbrennen, nimmt Abschied von seiner Tochter, legt sie schlafen, küsst sie noch einmal und nimmt ihr damit, wie geplant, ihre Göttlichkeit. Währenddessen wird der Klangteppich im Orchester dieses lodernde Feuer nachbildend immer dichter. Wotan hat Abschied genommen und sinniert am Ende vielsagend, wer meines Speeres Spitze fürchtet, durchschreite das Feuer nie. Das Orchester hat sich jedoch längst als, nennen wir es, Verräter entpuppt. Zuerst die Hörner, dann die Posaunen haben bereits das Siegfried-Motiv geblasen. Davon bekommt Wotan natürlich nichts mit, aber er ahnt etwas. Und das ist ja der Sinn dieser Leitmotive. Sie deuten voraus, sie deuten zurück. Sie sind ein eigener Kommentar, unabhängig von dem, was die Figuren auf der Bühne da so mitbekommen. Und er, Wotan, der gescheiterte Gott, tritt nun zurück hinter den heldischen Erwecker von morgen, Siegfried. Aber das ist dann ja eine eigene, eine neue Oper. Das war der Podcast anlässlich der konzertanten Wahlchöre-Aufführung in der Kölner Philharmonie mit dem Dresdner Festspielorchester Concerto Köln und Kent Nagano. Ich danke fürs Zuhören, Ihr Christoph Fratz.